Ist natürlich schon ein krasses Ergebnis, weil frag doch mal den, ich sag jetzt mal Bodybuilder um die Ecke, der wird sagen, Gottes Willen, wenn ich mal eine Woche nicht trainiere, dann verliere ich sofort meine Muskeln.
Clubheim. Der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit. Eine Kooperation des Sports Medicine and Health Summits, der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention und der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Mit Dr. Nils Schumacher und Daniel R. Schmidt.
Nils, das Clubheim ist eröffnet.
Moin Daniel, schön, dass wir hier zusammenkommen. Schön, dass wir uns zusammen zum ersten Mal zu unserem neuen Podcast im Clubheim, dem Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit, treffen.
So ist es. Wir haben isotonische Sportgetränke und einen höchst interessanten Gast dabei. Stefan, wir stellen dich gleich vor, wollen aber zuallererst mal ein bisschen klären, was wollen wir denn überhaupt mit diesem Podcast? Was wird im Clubheim besprochen und welche Veranstaltung steckt dahinter? Nils, plauder mal aus dem Nähkästchen.
Nähkästchen, wollte ich schon sagen. Ja, danke Daniel. Podcast in Vorbereitung auf den Sports Medicine and Health Summit. Du hast es schon gesagt, welche Veranstaltung steckt dahinter? Das ist es. Der Summit, eine Veranstaltung, im Kern ein wissenschaftlicher Kongress, der aber noch viel mehr vorhat. Ein wissenschaftlicher Kongress, der nicht nur Wissenschaft präsentieren möchte für Wissenschaftler, sondern eine Veranstaltung, die mit den Themen eben auch diejenigen abholen möchte, die es letztendlich umsetzen. Also die Praktiker, eine Veranstaltung für Ärzte, für Trainer und Übungsleiter, für Therapeuten, für Funktionäre, für Menschen aus den Gesundheitsfachberufen, Lehrer, in den Betrieben, Sportinteressierte wollen wir auch abholen. Der Summit als eine Plattform für all diejenigen, die es braucht, um die Themen Sport, Medizin und Gesundheit ganzheitlich zu diskutieren. Das ist die Idee der Veranstaltung. Und in Vorbereitung darauf treffen wir uns heute im Clubheim, dem Podcast, der die Themen vorbereiten möchte, die wir auch im Rahmen des Sports Medicine Health Summit 2023 besprechen möchten.
Und du hast mich angelockt mit isotonischen Sportgetränken. Die werden wir reichlich konsumieren während dieses Podcasts. Aber wir haben gesagt, wir haben auch einen ganz wunderbaren Gast heute in dieser ersten Folge Clubheim mit am Start. Er ist bekannt in der Community als der Fitnessprofessor. Er ist eigentlich derjenige, der die Fitnesswissenschaft in Deutschland groß gemacht hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Lehrt an der IST Hochschule für Management. Und wir freuen uns auf Professor Stefan Geißler. Hallo.
Ja, hallo Daniel, hallo Nils. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Mensch. Stefan, ich hoffe, du bist auch versorgt mit isotonischen Sportgetränken hier an der Stelle.
Ganz ja, selbstverständlich. Ist immer hier.
Wunderbar. Ja.
Sehr gut, wir stoßen nochmal an. Cheers. Stefan, du bist seit 2013 Professor an der IST Hochschule, bist unter dem Label Fitnessprofessor genannt. Magst du dich kurz mal selbst vorstellen, wie bist du zur angewandten Fitnesswissenschaft eigentlich gekommen? Man steht ja nicht morgens auf und sagt, Mensch, ich werde der Fitnessprofessor.
Tatsächlich ist das nicht so passiert, nee. Also meine Alma Mater ist die Sporthochschule in Köln. Und dort habe ich studiert Ende der 90er Jahre und dann später promoviert so im Bereich der molekularen Sportmedizin. Habe mir also angeschaut, was passiert da wirklich auf ganz kleiner Ebene im Muskel, wenn man ihn trainiert. Und das war super spannend. Das hat mir natürlich auch so ein bisschen die rein sportwissenschaftliche Welt ein bisschen vergrößert, indem ich da dann Einblick hatte in die Labormedizin. Und dann dachte ich mir aber wieder, eigentlich möchte ich wieder lieber so angewandte Dinge erforschen, also keine Grundlagenforschung machen, sondern das erforschen, was denjenigen im Fitnessstudio vielleicht interessiert. Bin dann 2013 eben von der Sporthochschule weg an die IST-Hochschule in Düsseldorf und da haben wir einen eigenen Studiengang, nämlich Fitnesswissenschaft, kreieren dürfen. Und das war natürlich ganz toll für mich und für meine Kollegen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja was Neues schaffen. Wir wollen auch gerade so diese extreme Wachstumsbranche, nämlich die Fitnessbranche, da auch mit dem füttern, was sie eigentlich braucht. Und das ist einfach Science, ja. Das ist evidenzbasierte Wissenschaft zu den Themen, die sie aber auch interessiert. Und das haben wir seitdem eigentlich konsequent umgesetzt und versucht, eben auch diesen Begriff Fitnesswissenschaft zu prägen und mit Content zu füllen. Und fast sämtliche Studien, die wir und auch viele Kollegen mittlerweile machen, tun das eben. Und da sind wir sehr glücklich. Und das Ganze gipfelte dann 2018 im ersten Fitnesswissenschaftskongress. wo auch sehr, sehr tolle Referenten dabei waren, unter anderem auch von der DGSP, bin ich sehr dankbar drum, weil das natürlich dann auch dem ganzen Projekt so ein bisschen Anschub gegeben hat. Und diesen Kongress werden wir jetzt auch zum dritten Mal machen, in Frankfurt an der Goethe-Uni. Und ja, es gab auch ein Beirat hat sich dazu gegründet, den Fitnesswissenschaftsrat, Kollegen von 8 Universitäten und Hochschulen. Und wir treffen uns regelmäßig und halten Symposien und wollen uns einfach so um die Themen und Belange der Fitnesswelt kümmern. So, um das mal, ich hoffe, das war nicht zu lang, um das mal kurz zu zeichnen.
Das war super. Und Fitnesswissenschaftskongress, ganz spannende Veranstaltung, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Vielleicht geht das auch in eine ähnliche Richtung, in die Richtung, die wir auch denken mit dem Summit. Vielleicht nochmal zurück zum Thema, worüber wollen wir heute sprechen? Was ist das Thema der Sendung? Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben. Trainingsmythos oder evidenzbasiert? Das ist das Thema. Damit wollen wir uns heute befassen. Bevor wir uns aber jetzt in die Mythen stürzen, möchten wir, Stefan, auch dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Und wir wollen ja nicht nur über den theoretischen, sondern ein bisschen auch über den praktischen Sport sprechen. Das heißt, wir haben uns mal so ein paar Einstiegsfragen für dich überlegt. Und die erste, wann und mit wem hast du zuletzt Sport gemacht?
Oh, wann? Das war Freitag oder Samstag, also Ende letzter Woche. Und leider alleine. Ja, das ist ja dann häufig doch beim Krafttraining so, dass es gerne oder gut als Individualsport abläuft. Ich habe dummerweise ein bisschen meinen Trainingspartner verloren. Und der hat eine große Fitnessstudio-Kette gegründet und muss nicht mehr arbeiten und hängt eigentlich nur noch an den schönen Orten dieser Welt rum. Und leider bin ich jetzt häufig allein beim Training, aber ich kriege es immer noch hin.
Das heißt, der Fitnessprofessor gibt eine Chiffre-Anfrage auf für einen neuen Trainingspartner.
Ja. In Düsseldorf, Köln. Ja, genau das.
Sehr gut. Das Homeoffice macht es möglich. Also, ja, okay. Ja, das war noch recht einfach. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Habe ich mich auch mit befasst. Ich musste ein bisschen drüber nachdenken. Welchen persönlichen sportlichen Erfolg hast du das letzte Mal so richtig gefeiert?
Persönlichen sportlichen Erfolg? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich war ja nie wirklich irgendwie Leistungssportler in dem Sinne, dass ich irgendwie bei deutschen Meisterschaften oder geschweige denn irgendwas Höherem teilgenommen hätte. Deswegen kann es ja nur irgendwie so ein persönlicher Triumph gewesen sein.
120 Kilo auf der Hantelbank.
Ja, das kriege ich sogar noch hin gerade. Aber das feiere ich nicht, weil das Resultat sind meistens Schulterschmerzen bei mir danach.
Okay. Über Intensität wollen wir auch noch sprechen.
Ja, okay.
Okay, fand ich auch nicht einfach. War für mich auch schwierig zu beantworten. Ich musste lange drüber nachdenken und in dem Moment fiel mir auf, dass ich scheinbar schon viel zu lange nichts mehr getan habe. Okay, letzte Frage, bevor wir dann mit den Mythen einsteigen. Welches sportmedizinische oder auch sportwissenschaftliche Thema liegt dir zurzeit besonders am Herzen?
Im Moment beschäftige ich mich mit dem Thema Sarkopenie tatsächlich ein wenig, nicht weil ich selber schon mich zu den Älteren zähle, sondern weil ich das grundsätzlich als gesellschaftskritisches Thema sehe, oder nicht gesellschaftskritisch ist der falsche Begriff, aber ein Thema, was unsere Gesundheitspolitik mit Sicherheit in Zukunft sehr stark beschäftigen wird. Und ich glaube, wir tun gut daran, das früh genug anzugehen, dieses Thema, sowohl in der Erforschung als auch dann natürlich, ich sag mal, in der Transparenz oder im Marketing, dass wir den Menschen beibringen, was sie dagegen tun können. Aktuell schreibe ich mit ein paar Kollegen, unter anderem Kollege Henning Wackerhage von der TU München, der da federführend ist an dem Projekt, ein Buch über das Thema Sarkopenie. Und da bin ich natürlich gerade auch wieder so ein bisschen der Praxismensch, der da sagt, wie muss denn das Training am Ende dagegen aussehen?
Stefan, wir haben die FIBO vor der Haustür, die vom 7. bis zum 10. April stattfindet, weltweit größte Fitnessmesse, die wir in Deutschland vor Ort haben. Das ist, denke ich, auch ein riesiger Segen für die ganze Community. Wir wollen uns mal den Fitnessmythen widmen, aber erstmal noch, welches persönliche Verhältnis hast du zur FIBO? Bist du da auch immer zu Gast?
Ja, schon sehr lange. Ich glaube, das erste Mal war ich vor 30 Jahren da, glaube ich. Also es existieren noch Fotos von mir, wo ich als Teenager im Handshake mit damaligen Profi-Bodybuildern in unsäglichen 90er-Jahren-Klamotten und noch ein bisschen Akne im Gesicht posiere. Also ja, ich kenne die FIBO schon sehr lange und bin aber auch natürlich beruflich mittlerweile da. Ja.
Das hat insgesamt 14 Minuten gedauert, dass ich bedauere, dass dieses Format nur Audio hat. So, aber gehen wir mal in Medias Res, Stefan. Thema und Schlagwort Nummer eins ist Detraining. Jetzt spricht man von diesem Detraining-Effekt quasi als angeblichen teilweisen oder vollständigen Verlust aller Leistungszuwächse, die so durch regelmäßiges Training aufgebaut wurden. Das soll schon nach 4 Wochen passieren. Stimmt das denn? Ist das so?
Es ist von der Definition her, finde ich, schon mal ein bisschen schwierig, weil Detraining wird auch häufig natürlich einfach nur als etwas benutzt, was man auch gerne gezielt im Sport einsetzt, um mal den Körper zu regenerieren, um auch mal eine gewisse Ruhephase reinzubringen. Das heißt, es ist nicht per se nur dann Detraining, wenn ich so lange warte, bis die Leistung abfällt oder bis irgendwie sich, was weiß ich, Muskulatur abbaut oder wie auch immer. Detraining halte ich sogar manchmal für eine sehr sinnvolle Strategie, gerade bei denjenigen, die sehr viel und sehr intensiv trainieren, die vielleicht dann auch an Punkten angekommen sind, wo es stagniert oder wo vielleicht auch, ich meine, wir hören ja auch Sportmediziner zu, wo auch gerade sowas wie Überlastungserscheinungen und Symptome auftreten. Da halte ich eigentlich so eine Art von Detraining, wie immer die auch aussehen mag. Das muss jetzt nicht komplett Sportverbot sein, sondern das kann einfach mal sein, dass man vielleicht auch ein bisschen was reduziert von Umfang, von Intensität oder zumindest mal einen kleineren Zeitraum mal eine Pause einlegt. Da halte ich es eigentlich für durchaus sinnvoll. Also es gibt da unterschiedliche Studien. Es gibt eine schöne Studie von Kollegen aus Japan, die, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren im European Journal of Applied Physiology erschienen ist. Ich kann gerne den Link dazu noch schicken, wenn ihr was fürs Feed braucht. Und da hat man einfach witzigerweise mal verglichen. Man hat 6 Wochen Krafttraining gemacht und dann 3 Wochen nichts, also Detraining. Und dann wieder 6 Wochen Krafttraining, wieder 3 Wochen nichts. Und das insgesamt über 24 Wochen. Und hat das mit einer Kontrollgruppe dann kontrolliert eben. Und die haben 24 Wochen durchtrainiert. Und witzigerweise war am Ende dieser 24 Wochen der Unterschied zwischen den beiden Gruppen also nicht signifikant. Das bedeutet also sowohl beim CSA, also beim Cross-Sectional Area, beim Muskelquerschnitt, als auch beim One Repetition Maximum, also bei der Maximalkraft, gab es eigentlich keine signifikanten Unterschiede. Das heißt, die haben diese 2x3 Wochen mit anderen, schöneren Dingen vielleicht verbringen können, aber am Ende der 24 Wochen das gleiche Ergebnis erzielt. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Studie in dem Kontext.
Sehr spannend. In Vorbereitung auf die Sendung, hätte ich schon gesagt, ich bin ja durch viele Foren geflogen. Sehr interessant, was man da so findet, welche Mythen sich da so ranken um die verschiedenen Themen. Ist ein Thema, was ihr ja auch schon aufgegriffen habt, Stefan, in deinem Kanal, über das ihr auch schon gesprochen habt. Ich glaube, ihr habt 2020 auch eine eigene Studie nochmal dazu publiziert im International Journal of Exercise and Science. Frage wäre, ist das dann für alle Gruppen gleich oder kann das vielleicht auch was mit den Trainingsjahren zu tun haben? Ist das auch ein relevanter Parameter, den man berücksichtigen muss?
Ja, also erstmal sehr gut recherchiert, Nils, muss ich sagen, ja. Tatsächlich haben wir da mit einer speziellen Kohorte die Studie gemacht. Wir haben mit American Football-Spielern gearbeitet, die auch teilweise schon gut im Futter waren, gut trainiert waren und haben dann eine Zwangspause quasi gemacht, weil wir haben eine ziemlich lange Studie gemacht, haben da im Crossover-Design gearbeitet und dann kam Weihnachten. Und da haben wir gesagt, hier über Weihnachten werden die sowieso nicht groß trainieren, also machen wir da unsere Washout-Phase, also 3 Wochen dann nichts gemacht zwischen dem Wechsel. Und da haben wir dann gesehen, vorher und nachher natürlich getestet, dass tatsächlich in diesen 3 Wochen sich sowohl die Maximalkraft als auch die Muskelmasse auch nicht signifikant verändert hat. Und das ist natürlich schon ein krasses Ergebnis, weil frag doch mal den, ich sag jetzt mal Bodybuilder um die Ecke, der wird sagen, Gottes Willen, wenn ich mal eine Woche nicht trainiere, dann verliere ich sofort meine Muskeln. Das ist ja häufig so, dieser Grundgedanke. Und bei dieser Studie war es eben genau nicht der Fall. Hat aber, genau wie du sagst, natürlich den Hintergrund, dass wir hatten trainierte Leute, die auch schon länger trainiert haben. B, waren es junge, gesunde Leute. C, haben die ja nichts gemacht. Also die waren nicht immobil in den 3 Wochen, sondern die sind dann vielleicht mal Basketball spielen gegangen oder haben vielleicht auch mal ein paar Liegestütze gemacht oder was auch immer. Also die durften halt nur kein gezieltes Krafttraining machen.
Ja.
Und sie haben natürlich, was ein ganz wichtiger Punkt ist, über Weihnachten wahrscheinlich sehr anabol gelebt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also genügend Nährstoffe dem Körper geliefert. Und ich glaube, wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann kann man tatsächlich einen Muskelabbau relativ lange in Schach halten. Mhm. Aber jetzt in der klinischen Situation, sagen wir mal, da kommt jemand mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus, kriegt dann die übliche Krankenhauskost, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und kann sich halt wirklich nicht bewegen. Dann sehen wir natürlich, dass eine sehr schnelle Atrophie einsetzt. Also innerhalb von Tagen kann man da wirklich den Muskel fast zusehen, wie der sich abbaut. Und das ist eine ganz andere Situation, ja.
Heißt aber, der gut trainierte Kraftsportler muss die Hantel nicht mit in den Urlaub nehmen.
Ja, das ist, also du könntest Handliner werden, glaube ich. Also das wäre eine schöne Headline, ehrlich gesagt, um den Leuten mal zu erklären, hey, entspann dich mal, du musst dein Hotel nicht danach aussuchen, ob es auch ein Gym hat, sondern es kann echt mal Sinn machen, wenn du mal eine Woche lang wirklich nicht trainierst. Ich empfehle dann immer davor, wirklich so zu akkumulieren. Also davor richtig hart und auch richtig oft in einer gewissen Frequenz zu trainieren, um dann wirklich dieses Overreaching, was man dann natürlich hat, dann wieder schön, sag jetzt mal böse, auszukurieren und dann vielleicht sogar mit einem neuen Effort in der Woche danach einzusteigen.
Also können wir subsumieren, Stefan? Mythos Nummer 1, D-Training, also das können wir so nicht stehen lassen, haben wir eben korrigiert. Aber wir können auch zusammenfassen, dass meine Washout-Phase von 14 Jahren, nachdem ich das letzte Mal beim American Football an der O-Line stand, vielleicht ein bisschen lang ist und mein, wie hast du es so schön genannt, anaboles Leben, sein Übriges tut.
Ja, ich würde auch die Frequenz von 14 Jahren als etwas lang.
Daniel, darauf stoßen wir erstmal an, würde ich sagen.
Prost.
Hier ist das Clubheim, der Podcast für Sport, Medizin und Gesundheit.
Machen wir weiter mit dem zweiten Mythos. Es geht um das Thema Trainingssteuerung und man spricht da ganz klassisch von 1 bis 5 Wiederholungen, wenn es um Maximalkraft geht. Man spricht von 8 bis 12 Wiederholungen, wenn es um das Thema Hypertrophie geht. Und wir sprechen von 15 Wiederholungen im Bereich der Kraftausdauer. Sind die Grenzen eigentlich ganz klar und evidenzbasiert? Wie verhält es sich mit 7 oder 13 Wiederholungen?
Ja, da sprichst du genau das Richtige an. Das sind natürlich keine starren Grenzen. Ja, das ist das gleiche Problem, was wir seit Jahrzehnten ja auch mit Laktat zum Beispiel haben. So diese schöne 4-Millimol-Schwelle. Ja, da ist natürlich irgendwo was dran, aber das passt halt nicht für jeden Menschen. Und ehrlich gesagt sogar wahrscheinlich für die wenigsten. Und so starre Grenzen, wir müssen uns einfach lösen, dass wir so starre Grenzen haben oder dass wir einen Schalter umlegen und dann wird nur noch das passieren in unserem Körper. Also jeder, der sich so ein bisschen physiologisch auskennt, der weiß ja, so funktionieren wir nicht, wir Menschen. Und beim Krafttraining ist das nichts anderes, ne? Also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt bei der 7. Wiederholung, wenn ich dann abbreche, wächst der Muskel nicht, weil im Buch steht, nur von 8 bis 12 Wiederholungen wächst der Muskel. Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube aber trotzdem, dass das so ein bisschen in den Köpfen der Menschen drin ist, dass viele einfach sagen, so nee, es muss jetzt genau die 10. Wiederholung sein bis zur Muskelermüdung. Dann habe ich einen Krafttrainingsreiz gesetzt, der Hypertrophie, also Muskeldickenwachstum generiert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen verwurzelt in den Gedanken der Menschen. Und das würde ich gerne ein bisschen aufbrechen. Ja, das finde ich ein Mythos, der ist überholt. Auch mit 15 Wiederholungen, auch mit 5 Wiederholungen kann man Muskeln aufbauen. Das ist mittlerweile, würde ich sagen, evidenzbasiert.
Ganz spannend in dem Kontext auch. Du hast ja gesagt, so funktionieren wir nicht. Jeder ist da auch ganz individuell. Wie macht ihr das? Wie untersucht ihr denn das?
Ja, indem wir einfach unterschiedliche Trainingsroutinen an unterschiedliche Gruppen anweisen und dann eben vorher, nachher zum Beispiel Muskelhypertrophie und Maximalkraft messen. Also Maximalkraft ist relativ simpel, einfacher Feldtest, sogenannte One-Repetition-Maximum-Test. Und Muskeldicke messen wir meistens mit dem Ultraschallgerät, weil es da, wenn man die Technik beherrscht, doch sehr, sehr genau ist. Und wir natürlich auch kein MRT haben, ganz nebenbei. Und dann machen wir eben eine Studie über 6, 8, 10, 12 Wochen, je nachdem, und vergleichen dann die Kohorten miteinander. Und ja, so eine Zukunftsvision ist von uns schon, dass wir natürlich dann auch noch die Individuen vergleichen wollen. Und das ist ja ein Riesenproblem in der Sportwissenschaft, dass wir immer nur mit kleinen N-Größen arbeiten. Also ich bin ja immer froh, wenn man mal eine Studie findet, wo mal N gleich 50 drüber steht. Bei den meisten steht irgendwo N gleich 20, 30. So, dann weiß man, okay, die haben vorher eine Power-Analyse gemacht, die arbeiten mit dem Minimum, was man braucht, um eine einigermaßen gute Statistik hinzukriegen. Das finde ich immer sehr schade, weil man natürlich niemals von so einer winzig kleinen Stichprobe auf eine Gesamtheit Rückschlüsse ziehen kann. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Idee gehabt, mit eineigen Zwillingen zu arbeiten, weil wir da schon mal auf genetischer Ebene, und wir wissen mittlerweile sehr viele Faktoren, die mit Muskelaufbau assoziiert sind, sind eben auf genetischer Ebene zu Hause. Und die sind dann da schon mal egalisiert. Ja, also die sind ja da, ne, eben eineige Zwillinge. Wir haben dann auch ein paar davon untersucht. Das hat auch ganz gut geklappt. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, irgendwo uns gehen die Zwillinge aus. Also es ist echt nicht so leicht, an eineige Zwillinge ranzukommen, die auch natürlich einen ähnlichen Lebensstil haben. Weil wenn wir einen haben, der macht eh schon Kraftsport seit 20 Jahren, aber sein Bruder oder seine Schwester macht Ballett, dann sind die ja auch wieder nicht vergleichbar. Ne? Dann hat sich da wahrscheinlich sogar epigenetisch mittlerweile was verändert. Das wissen wir nicht. Und ja, das ist gerade unser Problem. Also wenn hier jemand zuhört, der eineige Zwillinge kennt, die auch einen ähnlichen Lebensstil haben, gerne an uns verweisen.
Nächster Aufruf, Stefan Geisler sucht einen Trainingspartner und eineige Zwillinge für die Twin-Studie. Nein, aber fand ich super spannenden Aspekt, hatte ich auch in Vorbereitung gesehen. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, in der Akquise da tatsächlich Personen zu finden. Und ich meine gelesen zu haben, dass ihr da auch schon seit einigen Jahren dran seid.
Ja, sind wir. Und also die Idee dahinter war ja auch noch viel komplexer. Aber es hat sich dann im Nachhinein als viel schwieriger herausgestellt. Wir wollten einfach auch so ein kleines Mini-Screening der Gene machen, wenn man so will. Und hatten da verschiedene Faktoren auch gemessen, von denen wir damals eben dachten, dass sie entscheidend wären für sowas wie Schnellkraft, also ich sage jetzt mal Talent für Schnellkraft oder für Ausdauerfähigkeit etc. Und dann haben wir aber im Nachhinein, ne, die Forschung geht ja auch in diesem Bereich rasend schnell weiter, gemerkt, es gibt so viele andere Parameter, die wir hätten messen müssen, um uns da ein großes Bild zu machen. Das haben wir eben nicht gemacht und von daher wird das wohl eher mit den vergangenen Dingen wegfallen. Und vielleicht ist sowas aber ein Zukunftsprojekt, weil das wäre etwas für mich, was ich als molekulare Leistungsdiagnostik sehen würde, dass man einfach später dann irgendwen ins Röhrchen spucken lässt und dann weißt, okay, von deinem Genpotenzial wärst du eher der Typ, der mit 15 Wiederholungen Muskelaufbau betreiben kann, als einer, der mit 10 Muskelaufbau betreiben könnte. Das ist so eine kleine Zukunftsvision von mir. Das ist, glaube ich, schon von den Studien her machbar. Es hat nur bisher keiner gemacht. Ich glaube, das wäre auch ein größeres Projekt und da braucht man wahrscheinlich auch ein, zwei Euro.
Bei Mythen haben wir jetzt schon zerpflückt. Stefan, kommen wir mal zum Mythos Nummer 3. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, denn es geht um den EPOC. Und wer EPOC nicht kennt, dem übersetzen wir das ganz schnell. Das ist der Excess Post-Exercise Oxygen Consumption oder auch der sogenannte Nachbrenneffekt. Also soll heißen, die Stoffwechselaktivität nach dem Training. Das ist ja an sich jetzt nicht unbedingt ein Mythos. Aber wie groß ist denn dieser Effekt tatsächlich und nach welcher Trainingsform fällt er denn am größten aus? Gibt es da überhaupt Daten aus dem Kraftsport dazu? Klär uns auf.
Also ja, ja und ja. oder nee, das eine Ja war falsch. Da hätte ich eine Größe nennen müssen. Die fällt mir aber sehr schwer, so eine Größe zu nennen. Wer da tatsächlich sich ein bisschen mehr zu anhören will, weil ich bin kein Ernährungswissenschaftler und ich tue mich immer schwer, wenn ich so die Grenzen überschreite. Ich gebe auch keine medizinischen Tipps, weil ich bin kein Mediziner und ich möchte auch eigentlich zur Ernährungswissenschaft nichts sagen. Aber Wer da mal reinhören will, da hat der liebe Kollege Professor Carsten Köhler von der TU München einen schönen Vortrag gehalten. Den haben wir als Symposium festgehalten. Und der hat dann nochmal wirklich klare Fakten nochmal dargestellt. Lade ich jeden herzlich ein, sich das anzuschauen. Ich kann euch gerne auch den Link zukommen lassen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, ja, es gibt diesen Epoch, natürlich. Nein, der ist nicht besonders groß. Also da werden nicht sehr viel Kalorien mehr umgesetzt. Man kann sagen, je höher die Intensität, desto länger und desto umfangreicher wird auch dieser Epoch ausfallen. Aber selbst das hält sich in Grenzen. Und ja, es gibt Daten über Krafttraining, aber die sind sehr mau, um das mal einfach auszudrücken. Da wird nämlich überhaupt nicht differenziert. Da wird einfach nur gesagt, ja, das ist eben, so viel gibt es beim Ausdauertraining, so viel beim Krafttraining und so viel beim Tellerwaschen, ich weiß es nicht. Und diese Daten wurden, glaube ich, einfach mal irgendwann gemessen und keiner hinterfragt die wirklich. Aber der Sportler an sich muss das natürlich hinterfragen, weil Ausdauerlauf ist nicht gleich Ausdauerlauf und Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining. Und deswegen haben wir uns das jetzt mal auf die Fahne geschrieben. Wir wollen da ein bisschen was drüber herausfinden. Wir haben jetzt in Kooperation mit der Sporthochschule in Köln eine Studie gemacht, wo wir einfach so ein tragbare Spiro genommen haben, um den Umsatz zu messen und dann zwei verschiedene Krafttrainingsroutinen nebeneinander haben laufen lassen, beziehungsweise im Crossover-Design. Jeder Student musste mal beides machen. Und da haben wir ein eher maximalkräftiges, also leistungsorientiertes Training mit einem Hypertrophietraining verglichen. Und jetzt würde ich euch super gerne schon die Ergebnisse verraten, aber die sind noch nicht, also ich habe sie noch nicht komplett vorliegen. Und deswegen kann ich sie euch noch nicht verraten. Aber es gibt Unterschiede. So viel kann ich schon mal spoilern, glaube ich, würden meine Studenten dazu sagen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang, weil man müsste ja dann noch schauen, wie ist es zum Beispiel, wenn ich ein kraftausdauerorientiertes Training mache. Wie ist es, wenn ich sage jetzt mal, so eine Art Crossfit-Training mache, wo ich ja dann teilweise auch jede Menge Krafttrainingsübungen, aber so in so hoher Frequenz aneinandergereiht habe, dass es ja eigentlich schon wieder ein Ausdauertraining ist, wenn man so will. Also das ist alles noch nicht wirklich untersucht oder zumindest kenne ich solche Untersuchungen noch nicht. Da werden wir uns aber in den nächsten Semestern dran wagen.
Ja, also auch ganz spannendes Feld und bei meiner Recherche ist mir jetzt auch aufgefallen, es gibt da einiges im Bereich des Ausdauersports und Kraftsport tatsächlich noch relativ wenig. Du hast jetzt auch schon gesagt, Ernährung möchtest du eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist sicherlich auch noch ein Bereich, da rankt sich viel. Was kann man tun, um den Nachbrenneffekt zu verändern? Von Koffein ist da die Rede. Meine Frage wäre jetzt die Tasse Kaffee gewesen. Aber deine Antwort zeigt uns, da ist noch einiges zu tun. Da haben wir Bedarf an Studien und an Forschung.
Ja, sehe ich genauso. Und aber auch an Aufklärungsarbeit, weil ich habe so ein bisschen gelernt, ich habe ja auch ein paar Jahre im Fitnessstudio als Trainer gearbeitet und das ist natürlich ein Begriff, den hören die Leute sehr gerne, ja, der Nachbrenneffekt, der suggeriert ja so ein bisschen, ach cool, wenn ich Sport mache, dann darf ich danach, ja. Und das ist häufig das Problem, dass wir von einem Nachbrenneffekt, sagen wir mal, wenn der in Summe dann 100 Kalorien ausmacht, ich mir aber danach eine Tafel Schokolade mit 800 Kalorien gönne, dann ist natürlich jeglicher Effekt, zumindest wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe abzunehmen, das hat ja nicht jeder, aber auf dieses Ziel bezogen, also sowas von zunichte gemacht, dass es sogar eher kontraproduktiv ist, wenn man solche Begriffe in den Mund nimmt. Also von daher ist, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit, die vor uns liegt.
Das erklärt zumindest, warum ich so schlecht in Mathematik war auch.
Da können wir nochmal anstoßen, oder?
Ja. Du stößt immer nur bei meinen Witzen an. Das ist. Ich verleite zum Trinken, ich sehe schon.
Okay, jetzt sind wir doch ein bisschen tiefer eingestiegen in drei Mythen. Wir haben jetzt noch zwei weitere Mythen, die wir kurz besprechen wollen. Das sind Mythen, die sind uns über die Social-Media-Kanäle zugespielt worden. Wir haben zwei Mythen. Daniel, möchtest du anfangen? Jeder kriegt eine.
Ja, das ist natürlich klar, dass du bei Fettverbrennung gleich auf mich abzielst. Ich habe die Botschaft verstanden. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Leute glauben, Fett wird erst ab 30 Minuten verbrannt. Ist das so?
Nee, das ist nicht so. Also rein physiologisch gesehen ist natürlich Fett mehr oder minder immer irgendwo an unserer Energiebereitstellung beteiligt. Und auch wenn ich jetzt anfange mit einem lockeren Läufchen oder so, wird das innerhalb der ersten Minuten durchaus als relevanter Energieträger genutzt. Ja. Dieser Mythos, ich würde ihn fast ein bisschen als überholt bezeichnen, aber der hält sich teilweise, da hast du vollkommen recht, immer noch so in den Köpfen der Menschen, da gibt es so viele Mythen, die man schwierig rauskriegt. Ich nenne sie Zombie-Mythen. Die kriegst du nicht tot. Und im Falle der Fettverbrennung ist es auch so, dass viele ja diesen Begriff Fettverbrennung einfach missverstehen. Dass sie einfach denken, okay, das verbrennt halt Fett. Und wenn ich abnehmen will, will ich Fett verbrennen. Ja, das klingt so einleuchtend, ist aber eigentlich eine ganz andere Schublade. Weil was da eigentlich passiert, das sind ja oxidative Prozesse. Ich meine, da brennt ja jetzt nichts in meinem Körper. Aber es geht ja nur darum, woher hole ich die Energie? Und wenn ich abnehmen will, wenn ich abspecken will, dann geht es ja gar nicht primär darum, woher hole ich die Energie, sondern brauche ich überhaupt Energie oder wie viel Energie, sagen wir mal. Ne? Also ich rede immer von einem kalorischen Gleichgewicht, was ich habe. Und wenn ich abnehmen will, brauche ich ein Defizit. Das heißt also, ich muss weniger Energie zu mir nehmen, als ich denn verbrauche, oder im Fall des Sportes mehr Energie verbrauchen oder umsetzen, als ich zu mir nehme. Und dann nehme ich auch ab auf Dauer. Und ich glaube, das ist, was viele noch nicht so ganz verstanden haben. Nein, ich muss kein, in Anführungsstrichen, Fettverbrennungstraining machen, um abzunehmen.
Kurz nachgehakt, dieses kalorische Defizit, ist das so ein Punkt, wo du sagst, da fehlt es vielleicht auch in der Aufklärung, in der Bevölkerung, dieses Bewusstsein einfach?
Ja, aber hundertprozentig. Also ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass wir Deutschen uns hier seit Jahrzehnten gegen so eine Ampel auf den Lebensmittel wehren. Da muss man ja auch kein Wissenschaftler sein, um zu verstehen, was dagegen spricht oder wer vielmehr. Ich finde, da gehört noch viel mehr Aufklärung rein, weil ich denke, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, egal übrigens welcher Bildungsstand, habe ich die Erfahrung gemacht, wie viel Energie steckt in dem, was ich da esse und trinke und wie viel Energie verbrauche ich überhaupt in meinem Alltag oder auch bei meinem Sport. Ich glaube, die meisten Menschen wissen das nicht. Und da, glaube ich, gehört Aufklärung hin. Und gerade in so einem Zeitalter wie heute, wo wir es ja auch messen können und wo wir alles tracken können und wo wir im Prinzip nur noch das Handy aufs Lebensmittel draufhalten müssen, es wird irgendwo verbucht. Wir haben ja die Möglichkeiten mittlerweile. Und das wird höchste Zeit, dass wir da mehr Aufklärung machen. Ja.
Dann bekomme ich den letzten Mythos des Tages, der Klassiker, Squats und die Knie. Bei Squats niemals die Knie über die Füße schieben. Und Kniebeugen sind ja sowieso ganz schlecht. Ein Mythos, der immer wieder in den verschiedensten Fitnessstudios unserer Deutschlands auf uns trifft. Stefan, was ist dran?
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was man da so hört, weil in unserer modernen Internettechnologie, da kriegt man ja relativ schnell auch Antworten geliefert, die das dementieren. Also ich bin da aber sogar fast ein bisschen evolutionsbiologisch unterwegs. Also sagen wir mal Squats, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich sage dazu Kniebeuge oder man kann auch die Hocke oder tiefe Hocke sagen. Die ist ja was völlig Natürliches. Ich meine, wofür haben wir denn sonst Knie? Das ist also für mich schon mal so rein biologisch einfach, dass ich das gar nicht hinterfrage, ob die gut oder schlecht sind. Natürlich sind die gut, weil ich muss jede Funktion meines Körpers ja für irgendwas brauchen können. Sonst hätte die Evolution ja seit ein paar tausend Jahren daran gearbeitet, dass wir das abbauen. Also von daher, ja, Kniebeuge gut, tiefe Kniebeuge, das ist ja häufiger so die Diskussion, wie tief darf ich runter? Und dann kursiert er auch seit Jahrzehnten, dass man da nicht runter, tiefer runter als 90 Grad dürfte. Und das ist auch so ein Zombie-Mythos irgendwie, weil das hat sich wahrscheinlich ein Stuhlhersteller ausgedacht oder so, ich weiß es nicht. Aber wenn man einfach mal so sich Naturvölker anschaut, die verbringen die Hälfte des Tages irgendwo in der tiefen Hocke und die haben garantiert weniger Probleme in den Knien, als wir meinetwegen Westeuropäer oder Nordamerikaner sie haben. Also auch das kann man wieder erstmal ohne jegliche Studie völlig dementieren. Dann gibt es aber Studien, die sich das schon seit langem angeschaut haben. Also zum Beispiel auch, dass die Belastung im Kniegelenk gerade bei 90 Grad eigentlich am größten ist. Und da ab 80 Grad Knieinnenwinkel sogar eher wieder abnimmt aufgrund einer unterschiedlichen femoropatellaren Drucksituation. Das haben schon Brady, ich glaube 1982 und Co. rausgefunden. Da bin ich noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum. Also das ist jetzt auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Deswegen wundert es mich, dass das teilweise immer noch, was weiß ich, bei sporttherapeutischen Weiterbildungen oder so erzählt wird. Ich würde sagen, bequem vergessen. Ebenso wie mit dem von dir angesprochenen Ding, dass man mit den Knien nicht nach vorne über die Fußspitzen hinaus darf. Also wer schon mal eine tiefe Kniebeuge gemacht hat, der weiß, es geht ja gar nicht anders, außer ich habe Schuhgröße 56 vielleicht. Also weil ansonsten ist es ja biomechanisch gar nicht möglich. Wenn ich eine kniedominante Kniebeuge mache, dann muss ich zumindest immer ein Stückchen mit dem Knie über den Fuß hinausschieben. Und ja, es stimmt, und da gibt es auch Messergebnisse, die zeigen, dass dann die Kniebelastung natürlich höher ist, aber die hält sich eigentlich in Grenzen. Wenn man das nicht macht, ist ja, muss man sich vorstellen, dann ist es ja so, dass man das Gesäß eher weit nach hinten rausschiebt, so eine klassische 90er-Jahre-Fitness-Kniebeuge. Und da gibt es schöne Berechnungen, die einfach zeigen, ja, da ist dann die Kniebelastung zwar geringer, aber jetzt rein physikalisch gesehen, Belastung kann sich ja nicht in Luft auflösen. Also was passiert mit der Belastung? Sie wird auf ein anderes Gelenk verlagert, in dem Fall auf das Hüftgelenk. Und da ist aber die Belastung exponentiell höher. Und von daher, das ist für mich zu schwarz-weiß gedacht, wenn man den Leuten sowas verbietet. Ich würde jetzt nicht so eine, ich sage immer dazu, Michael Jackson Gedächtniskniebeuge machen oder Sissy Squats in der Fachsprache genannt, dass man also wirklich auf die Zehenspitzen geht und die Knie ganz nach vorne schiebt, bis nichts mehr geht. Das ist für mich eine unnötige Belastung. Aber im Umkehrschluss glaube ich, dass wenn man die Knie ein bisschen weiter vorschiebt als die Fußspitzen, dass das nicht sofort Kniekrebs gibt.
Ja, spannend. Aber ich denke daran, dass sich solche Mythen noch so hartnäckig halten, sehen wir auch, dass wir da noch viel Aufklärungsbedarf haben. Da ist viel zu tun in der Kommunikation und viel wahrscheinlich auch multiprofessionell, also wirklich über die Grenzen der Fachgruppen hinweg zu diskutieren, diese Erkenntnisse auch weiterzutragen. Ich glaube, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um die Erkenntnisse dann dahin zu bringen, wo sie hin sollen, in dem Fall jetzt vielleicht in die therapeutische Praxis.
Absolut. Also wenn ich hier vielleicht noch sogar einen Mythos nachschieben darf, der für mich einer der hartnäckigsten Zombie-Mythen überhaupt ist, dass Kinder kein Krafttraining machen dürfen. Also wenn ich das höre, dann schüttelt es mich immer. Auch hier kann man wieder auf vielen Ebenen diskutieren. Also sagen wir zum Beispiel, wenn Kinder spielen. Also meine Jungs sind noch recht klein. Wenn ich denen beim Spielen zuschaue, der klettert irgendwo drauf, springt da runter. Das ist, war fast seine Körpergröße, die er da runtergesprungen ist. Wenn ich da eine Kraftmessplatte drunter lege, sehe ich, das war das 5-, 6-, 7-fache seines Körpergewichts an Belastung. So, und dann will man verbieten, dass der eine Kniebeuge unter kontrollierten Bedingungen macht oder an der Beinpresse arbeitet mit 30 Kilo. Das ist doch total völlig falsch gedacht, wenn ihr mich fragt.
Absolut. Das ist der Punkt. Deswegen haben wir auch den Mythos jetzt nicht nochmal reingenommen, weil auch wir dachten, das ist jetzt ein ganz alter Hut. Wir hatten in der letzten Woche nochmal ein Gespräch mit Perform Better. Da haben wir ganz lange darüber diskutiert, warum sich das immer noch so hartnäckig hält und das doch eigentlich schon sehr viel klarer sein müsste, dass auch Kraftkomponenten in jeglicher Bewegung auch im Kindesalter stattfinden und daher auch ganz natürlich sind und wir uns eher überlegen müssten, wie kann man das methodisch umsetzen.
Ganz genau. Da geht es nur um das Wie und nicht um das überhaupt. Ich habe da auch einen sehr schönen Artikel mal geschrieben, da bin ich immer noch sehr dankbar für, durfte ich mit Avery Feigenbaum, also dem Wissenschaftler auf diesem Gebiet überhaupt weltweit, einen gemeinsamen Artikel schreiben. Da haben wir wirklich mal mit sämtlichen Mythen, was das angeht, aufgeräumt und mit etlichen Literaturquellen nachgewiesen, dass es eigentlich fast nur Vorteile hat, Krafttraining zu machen. Und trotzdem, jetzt vor 2 Wochen hatte ich wieder das, dass mir jemand gesagt hat, ja, mein Orthopäde hat gesagt, mit meinem Sohn darf ich kein Krafttraining machen. Wo ich mir denke, bitte, bitte, schick ihm diesen Artikel. Also wenn das hier Ärzte hören, bitte, bitte sag das nicht.
Bitte, bitte sag das nicht. Wir wollen noch einen kleinen Blick, nachdem wir mit den Mythen jetzt aufgeräumt haben, so ein bisschen in die Zukunft wagen. Jetzt haben wir die FIBO vor der Tür. Ihr kommt dann mit dem Fitnesswissenschaftskongress. Was wollt ihr damit erreichen mit dem nächsten Kongress? Und wie passt das vielleicht auch zum Sports Medicine and Health Summit?
Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch Mitglieder im Fitnesswissenschaftsrat aus der DGSP. Die Professorin Christine Josten ist ja bei euch Vizepräsidentin sogar und eine langjährige, ja, die wirklich die Sportmedizin sehr nach vorne bringt, aus meiner Sicht. Und da war ich sehr glücklich, dass sie gesagt hat, ach, Fitnesswissenschaft hört sich irgendwie gut an. Ich möchte gerne mitmachen. Also von daher, wir haben schon eine Verbindung, definitiv. Und gerne können wir auch bei dem Summit mitwirken, weil ich finde das toll, was ihr da vorhabt. Das scheint ja eine riesengroße Sache zu sein. Und ich finde es wichtig, dass man auch interdisziplinär hier denkt und dass man sagt, okay, die Medizin natürlich als die Mutter dieser gesamten Geschichte, aber dann auch sagt, okay, was sagt die Sportwissenschaft, was sagt die Physiotherapie, was sagt vielleicht dann auch die Fitnesswissenschaft, weil wir haben ja, glaube ich, alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen die Leute bewegen und dass sie durch Bewegung gesund bleiben oder gesund werden. Und deswegen finde ich das klasse, wenn man das zusammen hinkriegt, ehrlich gesagt.
Da haben wir ja schon eine Schnittstelle, Christine Joosten, auch in der Programmkommission für den Summit 2023. Und Stefan, wir haben uns ja auch im Vorwege schon unterhalten und ich glaube, dass es wirklich immens wichtig ist, da die Kräfte zu bündeln. Die Arbeitsgruppen, die Personen, die Organisationen, die Institutionen, die Gesellschaften zusammenzubringen, die es braucht, um eben dem Thema mehr Gewicht zu bringen, politisch das Ganze auch noch stärker zu verankern, damit es dann auch zur Umsetzung kommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und daher würden wir uns natürlich total freuen, wenn wir nicht nur dich, sondern auch den Fitnesswissenschaftsrat, wir können perspektivisch ja nochmal über den Fitnesswissenschaftskongress sprechen, aber wenn wir euch dann auch auf dem Summit 2023 sehen würden.
Super gerne, sehr gut.
Wer mehr Informationen haben will über den Fitnessprofessor Dr. Stefan Geißler, der geht auf die Social-Media-Plattformen Facebook, YouTube, Instagram. Richtig? Habe ich eine vergessen? Bei LinkedIn findet man dich auch.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ich bringe das auch immer durcheinander, aber ja.
Genau. Und dasselbe gilt natürlich für all diejenigen, die jetzt Bock gekriegt haben und sagen, Mensch, ey, Sports Medicine and Health Summit 2023 hört sich besonders gut an. Wir sagen vielen herzlichen Dank an Professor Dr. Stefan Geißler von der ISD Hochschule für Management. Danke nach Düsseldorf.
Stefan, sehr gerne und danke an euch.
Vielen, vielen Dank. Das hat wirklich großen Spaß gemacht mit dir heute. Ich habe direkt Lust, loszutrainieren. Vielleicht schaffen wir das ja auch mal zusammen.
Super gerne.
Außerdem suchen wir ja noch einige Zwillinge für dich, ne?
Ja, genau.
Der Hausmeister hat schon geklopft. Nils, wir müssen das Clubheim gleich wieder absperren. Wir sind schon wieder letzte Runde.
Ein Absacker geht noch, dann gehen wir.
Prost.
Tschüss, macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war's. Das Clubheim schließt für heute. Mehr Informationen über den Sports Medicine and Health Summit, die DGSP und die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin findet ihr auf den Portalen, die wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal.